Der zweite Tag des Corona-Symposiums der AfD, des dritten Corona-Symposiums der AfD, hat begonnen. Die Themen heute sind vor allen Dingen Themen aus den Medien. Gestern ging es ja um Politik, um die Wissenschaft, wie gut hat die Wissenschaft gearbeitet. Und wir haben gehört, dass die Wissenschaft eigentlich letztlich alle Daten geliefert hat, um die Maßnahmen zu kritisieren, aber sie haben es nicht in die Öffentlichkeit geschafft. Und das wird heute das Thema dieses Tages sein, verschiedene Vorträge zu der Frage, wie gut haben die Medien eigentlich gearbeitet? Das ist mir eine rhetorische Frage, aber hören wir, was die Referenten zu sagen haben. Herr Dr. Frank, Sie haben einen sehr interessanten Vortrag hier gehalten, der ein breites Spektrum abgebildet hat. Was ist aus Ihrer Sicht die Quintessenz von dem, was Sie jetzt als Mediziner mitgenommen haben aus dieser Pandemie, auch medialen Pandemie?
Genau. Also zunächst, es gab keine Pandemie, es gibt keine Kennziffer dafür. Insofern war das eine künstliche Geschichte. Die Quintessenz, ich meine, ich schreibe ja seit 20 Jahren Bücher, die sich auch zum Teil kritisch sehr auch mit dem Pharma- und Wissenschaftsbetrieb auseinandersetzen, dass man ja oft auch mit organisierter Kriminalität beschreiben kann und auch Wissenschaftsbetrug. Aber ich habe erkennen müssen, dass es bei Corona um viel, viel mehr geht. Und dass man das mit den normalen, sage ich mal, kriminellen Energien eigentlich gar nicht erklären kann. Und das hat auch dazu geführt, dass man wirklich sich durch die Vernetzung, durch die vielen, vielen Menschen, die sich damit befassen und die auch Wissen haben, das Wissen zusammentragen, dass man heute davon sprechen muss, dass Corona eigentlich ein Symptom ist, ein Symptom einer Entwicklung, einer Gesellschaft in die totalitäre Postmoderne, um das mal so zu beschreiben, wie es Michael Esfeld, der Wissenschaftsphilosoph, beschreibt. Ich will es ein bisschen vielleicht genauer sagen. Also für mich hat das Ganze inzwischen ja fast schon den Charakter eines Staatsstreiches von supranationalen Organisationen wie die WHO. Es geht auch bis zum Europäischen Patent an. Also Dinge, die eigentlich gar nicht eine demokratische Legitimität haben und die quasi Insidergeschäfte betreiben. Künstliche Märkte erschaffen, oft für Pharmazieprodukte, aber im Klimabereich geht es auch um andere Dinge. Das heißt, eine künstliche Wirklichkeit erschaffen, die es so gar nicht gibt. Und das mit totalitären Mitteln durchsetzen, weil natürlich in einer freien Gesellschaft, die es eben auch Querdenker gibt, um es mal so sagen, die mit besten wissenschaftlichen Argumenten sagen, schau mal, was ihr da sagt, stimmt ja gar nicht. Und dass dieser Apparat, der sicherlich auch durch die Schweinegrippe stark optimiert wurde, wo das große Geld ist, die großen Gelder verwalten, die auch wirklich sehr, sehr intelligente Menschen in den Agenturen haben, in den PR-Agenturen, die sich das ausdenken, wie kann ich eine Gesellschaft eine falsche Wirklichkeit vorspielen, wie kann ich Kritiker unterdrücken, wie kann ich Politiker beeinflussen und Willfährige einsetzen, dass das ein dermaßen Ausmaß angenommen hat, dass wir wirklich eigentlich von einem Staatsstreich sprechen müssen. Und dieser Staatsstreich besteht eigentlich darin, dass, wie es ja der unter dem Nationalsozialismus wohlgelittene Staatsrechtler Karl Schmitt ja sehr treffend formulierte, souverän ist nicht der Bürger, sondern ist der, der den Notstand bestimmt. Und das erleben wir doch gerade. Es wird ja quasi über einen Notstand versucht, die Demokratie und die Rechte auszuhebeln, damit diese Insidergeschäfte laufen können. Und insofern ist die Corona-Aufarbeitung deswegen wichtig, nicht, wie es jetzt so schön heißt, also so salamitaktikmäßig, wir müssen das machen, damit wir bei der nächsten Pandemie besser vorbereitet sind. Nein, es gab keine Pandemie. Die erste Frage, die sich stellt, wer definiert eigentlich den Notstand und kann ihn durchsetzen? Und wenn das, so wie jetzt, eine Regierung machen kann, auf dem Boden einer bundesabhängigen, weisungsgebundenen Behörde und Senat des Bundesverfassungsgerichts dies durchwinkt, ja, dann können wir uns verabschieden. Und dann kann man mit uns alles machen. Dann sind wir quasi irgendwie Kunden, Abnehmer von künstlichen Märkten, die totalitär durchgesetzt werden. Und dieses Fass, was ich gerade aufgemacht habe, das hätte ich mir vor 4 Jahren noch nicht ausdenken können. Da habe ich nicht gedacht, dass wir so weit sind, dass eigentlich hier das Grundgesetz nichts mehr gilt, weil ja, jemand wegen künstlichen Tests, also wegen Tests, die nichts zeigen, außerhalb des Krankenhauses, sind die völlig wertlos, quasi die Grundrechte so herabsetzen kann, dass 20.000 bis 40.000 Menschen gestorben sind wegen der Maßnahmen, die zum Großteil heute noch leben würden, dass 300.000 Menschen allein, isoliert, einsam sterben mussten, dass Kinder ihrer Bildung beraubt wurden, ihres gemeinsamen Zusammenlebens, dass Mittelstand ausgedünnt wurde. Also dass wir es schlichtweg mit der größten Verwerfung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu tun haben und es alles klar vor einem liegt, also die Daten sind eindeutig und dennoch es nicht gelingt, in der breiten Bevölkerung dies als Erkenntnis durchzusetzen. Und ich kann nur meine Bewunderung für die Weitsichtigkeit von Hannah Arendt, der großen Totalitarismusforscherin, wirklich nochmal wertschätzen, weil sie genau recht hat. Der Totalitarismus braucht die Abschaffung der Wirklichkeit. Und für das steht für mich Corona.
Markus Heinz, der zweite Tag des Corona-Symposiums. Die AfD sind diejenigen, die hier jetzt die Pionierarbeit leisten. Leider sind auch wenig Pioniere ansonsten unterwegs. Und die Situation der Meinungsfreiheit in Deutschland ist nicht so toll, war Teil des Vortrags. Also diese Allensbach-Umfrage, wenn Sie das nochmal erläutern können.
Ja, die wird seit 1990 jährlich gemacht und 90 war es, glaube ich, so 78% haben die Aussage getroffen, dass sie sich in Deutschland politisch gesehen frei äußern können. Ich glaube, 16 oder 20% haben gesagt, lieber nicht, sicherheitshalber. Und im Jahr 2023 war es so, dass 44% gesagt haben, sie äußern sich bezüglich politischer Themen lieber nicht frei und 40% haben gesagt, sie können das noch. Also die Mehrheit der Menschen in Deutschland, die sich zu diesem Thema geäußert haben, sind inzwischen vorsichtig. Es ist dieses Jahr ein bisschen gekippt in die richtige Richtung, also in Richtung Meinungsfreiheit, aber es ist natürlich eine ganz bedenkliche Tendenz.
Ganz grob gesagt, wie ist die Gesamtentwicklung, haben wir gehört, aber als Anwalt, wie viele Prozesse gibt es da, also nicht wie viele, sondern ist es eigentlich in Zunahme begriffen, dass es auch juristisch geahndet wird, was gesagt werden kann?
Ja, ich glaube, das ist fast exponentiell, was da momentan passiert, weil es gibt seit ein paar Jahren den vermehrten Versuch, gegen sogenannte Hasskriminalität vorzugehen, was jetzt zunächst mal nicht verwerflich ist, weil es gibt natürlich gerade im Social-Media-Bereich ziemlich viele Taten, die man im normalen Leben nicht begehen würde. Also die wenigsten Leute, die jemand auf Social-Media beteiligen, würden das auf der Straße tun. Deswegen ist das tatsächlich ein Thema, wo man sich juristisch annehmen muss. Aber es wird halt politisch ganz oft missbraucht. Und das Paradebeispiel dafür ist jetzt die So Done. Das ist so eine Art Prozessfinanzierer, der ganz gut beworben wird von den öffentlich-rechtlichen Medien, von vielen bekannten Politikern. Und der dann halt Beleidigungen, vermeintliche Beleidigungen gegen Politiker also erstmal ermittelt, dann an eine Anwaltskanzlei, die quasi personenidentisches in vielen Positionen weitergibt. Und das wird dann abgemahnt bei einem an sich unzuständigen Gericht eingeklagt, nicht beim Amtsgericht Rheine, das vom Streitwert überhaupt nicht zuständig wäre. Und dann werden Geldentschädigungen zugesprochen, die rechtlich nicht haltbar sind. Und daran bereichern sich manche Politiker wirklich im sechsstelligen Bereich.
War ein Beispiel das Geschäftsmodell Strack-Zimmermann vielleicht mal erläutern?
Ja, also Strack-Zimmermann hat gesagt, dass sie knapp 2000 Anzeigen rausgegeben hat. So Done, das muss man immer trennen, So Done und die So Done Legal, das sind zwei unterschiedliche GmbHs, hat auf der Webseite gesagt, sie haben 68% Ermittlungsverfolg, das heißt, die machen Strafanzeigen über die So Done Legal, gehen zur Staatsanwaltschaft und 68% der Fälle können sie die Täter oder mutmaßlichen Täter ermitteln. Dann gibt es einen durchschnittlichen Wert für eine Geldentschädigung, das sind 600 Euro, knapp 600 Euro, das durch zwei, 50% So Done, 50% der mutmaßlich oder tatsächlich Geschädigte. Und dann habe ich noch unterstellt, so eine typische Inkassoquote, wie viel Prozent der Menschen zahlen, wenn sie Post vom Anwalt kriegen oder vom Inkassoinstitut. Da sagt man normalerweise zwischen 80-90%. Ich habe mal 85% angesetzt. Und dann komme ich bei Strack-Zimmermann, die leider meine Presseanfrage diesbezüglich nicht beantwortet hat, auf eine Schätzung von ungefähr 320.000 bis 330.000 Euro, was sie da seit 2023 verdient haben könnte. Es kann mehr sein, es kann ein bisschen weniger sein, aber es dürfte eine sechsstellige Größenordnung sein.
Gibt es aus Ihrer Sicht etwas, was wir unbedingt dem Publikum mitteilen sollten von Ihrem Vortrag, also eine Botschaft von hier raus an die Bundesrepublik?
Ja, ganz wichtig ist, dass man weiterhin seinen Mund aufmacht, weil Meinungsfreiheit lebt davon, dass die Menschen eben auch ihren Mund aufmachen, dass sie das auch intern tun, also auch innerhalb der eigenen Familie, innerhalb einer Partei, innerhalb von einer Organisation, innerhalb des eigenen, sagen wir mal, politischen, gesellschaftlichen Spektrums, also Kritik sowohl nach innen als auch nach außen. und dass man sich den Mund nicht verbieten lässt. Weil wir haben einen ganz großen Unterschied zwischen der veröffentlichten Meinung und der öffentlichen Meinung. Veröffentlichte Meinung ist das, was uns die Medien verkaufen, ja, die GEZ-Medien, die Konzernmedien. Das hat mit der Realität der Menschen vor Ort meistens nicht so viel zu tun. Und deswegen ist es wichtig, dass die Menschen den Mund auch weiterhin aufmachen, obwohl man ihnen natürlich immer wieder versucht zu suggerieren, dass die öffentliche Meinung eine andere ist und der Mensch ist ein Herdentier. Und deswegen will er immer mit der Masse gehen. Deswegen, das muss man immer verstehen. Veröffentlichte Meinung über die Medien und öffentliche Meinung sind völlig unterschiedliche Dinge. Und es ist eben ganz wichtig, dass man das erkennt und dass man halt, wenn man weiter in einer freien Gesellschaft leben möchte, den Mund aufmacht und sich auch wehrt und seine Meinung kundtut.
Ole Skamraks, Kollege der Öffentlich-Rechtlichen, ein sehr eindrucksvoller Vortrag hier über die Rolle der Öffentlich-Rechtlichen, die sie haben sollte und die sie in Wirklichkeit haben. Was mich mit am meisten beeindruckt hat, war die Angabe über das Intranet aus dem Südwestrundfunk, wo klar wurde, so toll ist es nicht. Ich hatte mehrere Gespräche in der letzten Zeit mit im Zusammenhang muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk reformiert werden. Und die Chefs waren sich immer einig, nein, so super, wie es bei uns läuft, ist nicht nötig. Und die absolute Freiheit, keiner fühlt sich in irgendeiner Weise gegängelt. Das sind nur wilde, verschwurbelte Verschwörungstheorien von Leuten, die nicht wissen, wie es funktioniert. Der Kommentar aus Ihrem Vortrag dann, wie sehen Sie das?
Ja, also genauso schlussendlich, wie ich es vorgetragen habe. Freie Mitarbeiter sind zum Großteil verantwortlich für das Programm im Öffentlich-Rechtlichen. Und das ist schon der erste gravierende Konstruktionsfehler, weil die können einfach geschasst werden. Man muss noch nicht mal eine Erklärung abgeben. Ja? Ich meine, es gibt ja nochmal Unterschiede. Es gibt die Festfreien, die haben dann schon so ein bisschen mehr Rechte und auch ein Quasi-Vertrag. Aber ich war zum Beispiel auch festfrei. Ja? Und es war dann kein Problem, mir die fristlose Kündigung auszusprechen.
Und muss man vielleicht erklären, die Kündigung wurde ausgesprochen nach einem offenen Brief, den Sie geschrieben haben, in dem Sie auf eine sehr sensible Weise gesagt haben, der Titel war, ich halte es nicht mehr aus. Das war aber, beschreiben Sie es selber. Was war der Inhalt des Briefes? Nur ganz kurz, damit die Zuschauer wissen, worum es geht.
Na, im Prinzip habe ich Fragen formuliert. Fragen, auf die ich erstmal im Programm überhaupt keine Antworten bekommen habe und auch nicht hinter der Kulisse, weil ich habe ja damals versucht, kritische Vorschläge zu machen und auch hier und da bin ich mit Kollegen in den Austausch gegangen, wie zum Beispiel der Wissenschaftsredaktion vom SWR und habe gemerkt, da geht gar nichts. Ja? Und dann wurden die Bauchschmerzen größer und die Impfpflicht, die allgemeine, kam auf uns zu und ich dachte jetzt, Ich war wirklich physisch an dem Moment, wo ich gespürt habe, ich kann da nicht mehr weiter sein und dieses Programm mitgestalten und dafür verantwortlich sein. Und ich dachte ja, also entweder ich gehe direkt und kündige oder ich schreibe diesen Brief und dann wird mir gekündigt. Also mir war schon klar, was passieren wird.
Das ist ja eigentlich schon finster, dass man weiß, dass solche Sachen geahndet werden. Ja? Also die rollende Guillotine, die fahrbare Guillotine wartet. Aber wie ist das im Intranet, diese Zahlen? Das fand ich sehr eindrucksvoll.
Es hat halt gezeigt, ja, 35% dieser freien Mitarbeiter trauen sich nicht, ihre Meinung zu sagen im Sender. Also nicht on-air, sondern off-air, hinter den Kulissen, weil sie Angst haben um ihre Vertragsverlängerung. Und die andere Zahl, die noch deutlich beschreibender ist, ja, 35% sagen das von sich selbst, aber 62% glauben, dass andere freie Mitarbeiter ihre Meinung nicht sagen. Und man kennt man ja von sich selbst, ne? Der blinde Fleck ist immer bei sich selbst vorhanden und bei den anderen sieht man es viel leichter. Ja? Also ich glaube, wir liegen dann so zwischen diesen 35 und 62 und das ist verheerend. Ja.
Jetzt war in dem Gespräch kam die Idee auf, auch von Ihnen, die ich übrigens auch mehrmals schon angebracht habe, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja nach unten und nach außen erweitern könnte. Es ist ja gar nicht klar, warum das so eine Wagenburg sein muss, wie es ist. Vielleicht das auch noch mal erläutern.
Ja, das ist, also es gibt so viele Ideen, gute Ideen, konstruktive Papiere, die aus diesem ÖRR, der immer weniger Akzeptanz hat in der Bevölkerung, ein wirkliches Juwel zu machen. Ja, wir können auch Leuchtturm ARD, die das ja im Namen tragen und die auch wie am Anfang falsch kommuniziert, eben nicht für die Abschaffung des ÖRR stehen, sondern für eine Veränderung, für eine wirkliche Demokratisierung. Und ja, Meinungsvielfalt jetzt, das ist diese Initiative, wo sich kritische Menschen aus dem ÖRR zusammengeschlossen haben. Und wir haben im April ein Manifest veröffentlicht, wo Ideen drinstehen, die, mit denen man arbeiten kann, um den ÖRR besser zu machen. Und ein ganz wichtiges Kriterium war diesen Menschen die Beitragsfinanzierung. Also, dass das bleibt, ja. Also, weil das garantiert eine Unabhängigkeit. Aber man muss jetzt nicht über die 18,30 Euro sprechen, sondern der Beitrag kann auch deutlich geringer ausfallen. Michael Mayen hat mal einen ÖRR für 2 Euro kalkuliert und es funktioniert. Muss natürlich auf viele Dinge verzichten, aber schlussendlich gibt es darüber hinaus so viele Möglichkeiten, eben die publizistischen Angebote, die sehr hochwertig sind. Nicht alles in den freien Medien, aber man findet sehr, sehr wichtige Dinge, wie zum Beispiel bei Multipolar die RKI-Files. Ne, ohne, das ist eine ordinäre Aufgabe eigentlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wäre es gewesen. Aber nein, es hat eine ganz kleine Internet-Webseite sich diesem Thema annehmen müssen und selber finanzieren müssen. Und wenn wir jetzt visionär sprechen, dann sollte der Rundfunkbeitrag genau solche publizistischen Dinge und Plattformen, die eben gute Arbeit leisten, die für das Gemeinwohl und für die Gesellschaft wertvoll sind, unterstützen. Und es gibt in Amerika so eine Idee, die diskutiert wird, das sind Mediengutscheine, die der Staat an die Bürger ausgibt und dann entscheidet der mündige Bürger selbst, welcher Plattform er dieses Geld zukommen lassen möchte. Und das wäre zum Beispiel ein Weg, um auch diesen Rundfunkbeitrag, der ja so verhasst ist, einfach viel mehr Akzeptanz zuzubringen. Weil wenn ich selber entscheiden kann, wofür mein Geld eingesetzt wird, ja, dann mache ich das gerne. Ja.
Wo kann man sich darüber informieren, über diesen Vorschlag und andere Vorschläge für Leute, die jetzt aus der Corona-Krise mitgenommen haben, dass sie sich mehr kümmern müssen?
Ja, eine Anlaufstelle ist die Webseite meinungsvielfalt.jetzt, wo wir auch Empfehlungen mit reinnehmen. Also wenn sowas diskutiert wird, dann weisen wir darauf hin. Und man findet auf der Webseite auch anonyme Statements, 50 mittlerweile an der Zahl, die aufzeigen, wie es um die Situation im ÖRR steht. Also das sind teilweise sehr intensive Berichte aus den Redaktionen. Es ist viel auch zur Corona-Zeit noch da, aber auch Dinge, die darüber hinausgehen. Eins habe ich ja auch zitiert beim Symposium jetzt, was einfach zeigt, wie viel Schlagseite die Sender mittlerweile haben, obwohl sie immer das Gegenteil behaupten. Wir kamen auch mit dem Manifest raus und dann kam die AGRA, also der Zusammenschluss der Redakteursvertretungen, und hat deklariert, nee, bei uns wird vielfältig und alles diskutiert und wunderbar. Aber ich habe ja auch gezeigt, es geht gar nicht darum, wie sehr man innerhalb der Anstalten diskutiert, was wirklich nur im beschränkten Maße möglich ist, sondern wie viel davon wird schlussendlich publiziert von einem Dissens.
Vielen Dank. Ja, Frau Beate Bahner, Sie sind Juristin, eine der bekanntesten in der Corona-Szene überhaupt, und haben hier einen Vortrag gehalten, von dem man sagen könnte, es war der Highlight des Tages. So hat das Publikum reagiert, mit dem Titel Vortäuschung eines Rechtsstaats. Sie haben eine ganze Batterie von Beispielen gesagt. Sagen Sie uns Ihre drei besten, wo in der Corona-Krise der Rechtsstaat vorgetäuscht wurde.
Ja, sehr gerne. Beispiel, man ändert einfach die Definition der Pandemie. Das war durch die WHO. Dann braucht es nicht mehr viele Tote, nicht mehr viele Verletzte. Man sagt also allein die Tatsache, dass es sich rasend schnell ausbreitet, was ja die Viren gerne tun und was wir seit Jahrzehnten kennen. Wir fliegen seit Jahrzehnten in der Gegend hin und her und spucken Hunderte von Menschen aus dem Flieger. Da kommt natürlich immer irgendwie ein Virus mit, ist doch klar. Das allein reicht. Dann also reicht auch der kleine Schnupfenvirus, um eine Pandemie behaupten zu können, mit einer Menge Folgen, beispielsweise ein Notfall- oder Kriegsregime, sozusagen medizinisches Kriegsregime, ausrufen zu können. Das beschreibe ich ja auch hier in meinem letzten Buch ziemlich ausführlich. Und zum Beispiel, das ist eine ganz wichtige Folge, Notfallzulassungen erteilen zu können für Arzneimittel und für Impfungen. Oder wir haben heute diesen Vortrag hervorragend von Dr. Kölsch gehört, um Milliarden Masken kaufen zu können, ohne Ausschreibungen und so weiter. Also man behauptet...
Hat uns alle schockiert. Das war Gesprächsthema von allen. 5,7 Milliarden. Ich habe gesagt, Entschuldigung, ich habe 5,7 Milliarden verstanden. Stimmt das? Es ist so. Ja.
Nur für die Masken. Oder ein anderes Beispiel, auch natürlich im Zusammenhang. Man ändert einfach die Impfstoffdefinition. Man sagt Arzneimittel auch, wenn sie sozusagen rekombinante Nuklein, wie heißt das, Säuren enthalten, also letztendlich Gen verändernd sind, dann unterfallen sie den strengen Regelungen des Gentechnikgesetzes. Aber, und dann schreibt man einfach mit einem Satz, aber Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten gelten nicht als Gentherapeutika und entzieht damit nur durch einen Begriff, einen Satz, der in die Gesetze, in die entsprechende EU-Verordnung aufgenommen wurde, einfach die strenge Regelung des Gentechnikgesetzes. Vortäuschung von Rechtsstaatlichkeit. Und natürlich der Clou schlechthin, dieses, man gilt als geimpft erst nach 14 Tagen. Ja, da fällt einem doch nichts mehr ein. Man gilt nach 14 Tagen erst als geimpft. So, die meisten schweren Nebenwirkungen sind, oder häufig sind sie wirklich innerhalb von wenigen Tagen, innerhalb von 2 bis 3 bis 10 bis 12 Tagen vorgekommen. So, gelten nicht als geimpft, fallen nicht unter sozusagen die Nebenwirkungs- oder die Pflicht, das zu melden, weil man sagt, ja, du bist ja nicht geimpft, also ist es keine Impfwirkung. Also das ist ja schon nahezu Verblödung der Menschen. Ja, man kann sagen, die Impfung wirkt vielleicht erst in 14 Tagen, aber dass man nicht als geimpft gilt, ja, das hätte ich aber gerne beim Alkoholtest auch. Gelte ich dann, wenn ich heute von der Polizei geprüft werde, gilt dann mein Alkoholspiegel auch erst in 3 Tagen oder in 14 Tagen, messe ich den erst dann. Also das sind diese Beispiele rund um die Impfung und natürlich der Knüller ist dieses EU-Rechtsstaatlichkeit, wie heißt das, der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus der EU, ja, da haben sie wirklich mal wieder irgendwelche Prinzipien aufgestellt als präventives Instrument, um der Rechtsstaatlichkeit den Rücken zu stärken und Probleme im Vorfeld zu verhindern. Und was macht die Kommissionspräsidentin von der Leyen? Nimmt ihr Handy, ruft ihren Good Friend Alfred Burla von Pfizer an, bestellt mal ein paar Milliarden oder für ein paar Milliarden verpflichtend für alle EU-Mitgliedstaaten, ja, total überdimensioniert, 10 Dosen pro EU-Bürger. Also wir haben 450, 480 Millionen EU-Bürger und sie bestellt aber 4 Milliarden. Ja, und auch nicht zu einem nice price, sondern vollkommen überteuert. So, soweit dazu. Sie hat die EU-Verträge nicht vorgelegt oder überwiegend geschwärzt. Sie muss sich nicht rechtfertigen. Es wird alles abgeblockt und sie wird wiedergewählt als EU-Kommissionspräsidentin.
Ich wollte gerade sagen, zur Strafe für diese Vergehen ist sie dann ja wiedergewählt worden.
Ja, also das sind einige der vielen Beispiele, die ich heute bei diesem Vortrag einfach genannt habe. Vortäuschung von Rechtsstaatlichkeit. Tatsächlich bin ich aber wirklich über dieses Buch drauf gekommen, über den WHO-Pandemievertrag, mit dem ich mich befasst habe, sehr intensiv. um dann, und jetzt geht es weiter mit dem UNO-Zukunftspakt, das wird auch mein nächstes Projekt sein, da stehen eine Menge guter Sachen drin. Im Pandemievertrag schon nicht, aber allein auch in der WHO-Verfassung, in der Satzung. Eine Menge guter Dinge, genau wie die Agenda 2030, klingt alles super, kein Hunger, keine Armut, sauberes Wasser, gute Bildung, wollen wir alle gerne mitvertreten. De facto wird es aber anders gehandhabt oder wird es missbraucht, um ganz andere Zwecke durchzusetzen. Das ist für mich Vortäuschung von Rechtsstaatlichkeit. Und das könnte ich eigentlich bei jeder zweiten Maßnahme, die wir im Fernsehen hören, über die wir lesen, aber auch Gerichtsverfahren, könnte ich das sagen, immer zumindest, wann immer es um Corona oder Pandemien oder Klima oder vielleicht auch Krieg geht. Ne? Das ist Vortäuschung von Rechtsstaat. Und das ärgert mich als Anwältin wirklich sehr. Ich bin jetzt im Februar 30 Jahre als Anwältin zugelassen. Herr Buhlmann, ich habe wirklich an den Rechtsstaat geglaubt.
Mein Beileid.
Ich habe wirklich dran geglaubt, bis vor 4,5 Jahren.
Ja, herzlich willkommen in der Bananenrepublik und vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne, Herr Buhlmann, freut mich. Danke.
Das dritte Corona-Symposium hier im Bundestag fand ohne die öffentlich-rechtlichen Medien statt und auch ohne Konzernmedien, mit Ausnahme der Welt. Weit entfernt sind Sie nicht, 500 Meter, aber Sie haben es nicht hierher geschafft. Wahrscheinlich aus drei Gründen. Erstens, es war die AfD, die dazu eingeladen hat. Zweitens, das Thema Corona ist keins, mit dem Sie sich gerne beschäftigen. Und drittens wäre ja die Frage, welche Rolle Sie selber eingenommen haben, keine, die Sie gerne beantworten würden. Dafür gibt's uns.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum, denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.